Ausgabe 75 des Science-Busters Podcasts und heute beginnen wir mit:
Was würde der Herrgott antworten auf die Frage, wie geht's, wenn er Steirer wäre?
Naja, viel Schöpfen halt immer. Willkommen zu Ausgabe 75 des Science Busters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber wieder mal Florian Freistetter. Hallo.
Hallo.
Vom 25. September letzten Jahres, in der Claudia Frick, Reinhard Steurer und Florian Freistetter mit mir die Fragen beantwortet haben, ob so wenig CO2 wirklich relevant für den Klimawandel sein kann. Seit wann wir das wissen, ob Containerschiffe schlimmer sind als Autoverkehr in der Stadt, wie man Klimamodelle konzipiert, wer das alles ausrechnet und ob sich der ehemalige österreichische Außenminister Leopold Figl im Grab umdrehen würde angesichts dessen, was seine Partei beim Klimaschutz aufführt. Anlass war 1000 Tage kein Klimaschutzgesetz in Österreich, eine Feierlichkeit, die bis heute kein Ende gefunden hat, vor allem weil die Kanzlerpartei nicht im Traum daran denkt, mehr zu machen als Klimaschutz mit Hausverstand, also praktisch nichts Relevantes im Kampf gegen die Klimakrise. Heute geht's um die Schöpfung. Zum Zeitpunkt der Publikation des Podcasts ist Ostermontag, wenn man so will, der Feiertag der Nagetiere, die die Energiewende schon geschafft haben. Es ist E-Maus. Und wir feiern schon wieder, zumindest ein bisschen und vor, nämlich Florian, dein Jubiläum der Sternengeschichten und euer Jubiläum Ruth Grützbauchs und deines 100 Folgen des Podcasts Das Universum. Beides gibt's auch live. Zum Zeitpunkt der Aufnahme steht beides noch bevor. Wenn der Podcast online geht, ist es Vergangenheit. Also was hat die Menschen letztes Wochenende in der Schwarzkau in Herten erwartet und wo ist es überhaupt?
Also zuerst muss ich korrigieren, die Sternengeschichten haben kein Jubiläum, soweit ich weiß. Da findet einfach nur die Premiere der Live-Show statt. Und ich weiß nicht, ob eins schon als Jubiläum gilt, aber man kann es definieren. Es ist quasi die erste Zahl, die nicht null ist. Und die Folge 100, die ist tatsächlich ein Jubiläum. Die Podcast-Folge 100, die ist schon erschienen. Und die Show zur Folge 100, die wird aus meiner Sicht noch stattfinden und hat dann schon stattgefunden, wenn das hier rauskommt. Und es wird natürlich fantastisch gewesen sein in der Schwarzkaue in Herten.
Wo ist es genau?
Herten liegt in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, das gehört zum Kreis Recklinghausen und ist im Wesentlichen ja im Ruhrgebiet in der Nähe von Münster. Also Herten selbst, ich glaube, hat sogar einen Bahnhof. Der ist, glaube ich, gerade eröffnet worden, als ich und Ruth das letzte Mal dort waren.
Aus dem Anlass?
Ja, ich glaube nicht. Also wie wir hingefahren sind, gab es noch keinen Bahnhof und beim Wegfahren, bei der Abreise konnten wir dann schon am Bahnhof in Herten einsteigen. Aber ich glaube, es ist gescheiter, man fährt bis Essen oder bis Dortmund oder bis Düsseldorf. Es ist ja alles da, es ist ja alles so nah zusammen dort. Also irgendwo ins Ruhrgebiet fahren und dann irgendwann fragen, wo geht's nach Herten, dann kommt man schon hin.
Und wird sie das mitschneiden, den Live-Auftritt von 100 Folgen
Nein.
Universum?
Nein, wird's nicht geben. Das ist eine Live-Show und wir haben gesagt, wenn wir jetzt eine Live-Show machen, die dann auch noch als Podcast funktioniert, dann müssen wir Dinge machen, die nicht nur gut ausschauen, sondern gleichzeitig auch noch sich gut anhören lassen. Und das ist viel zu viel Arbeit. Also live ist live, um noch ein paar Steirer zu zitieren. Und Podcast ist Podcast. Also wir haben eine spezielle Folge 100 für den Podcast aufgenommen und es gibt die Show zur Folge 100 und die wird es nur live zu sehen. Also wir werden vielleicht das eine oder andere mitschneiden und wenn es passt, irgendwo mal in eine Podcast-Folge reintun. Aber
im Grunde genommen Pragmatismus aus Faulheit.
Naja, nein, aber es ist ja durchaus nicht schlecht, wenn man sich dem Medium entsprechend verhält. Also wenn wir jetzt hier im Podcast ein tolles visuelles Experiment nach dem anderen aufführen oder ich die ganze Zeit von irgendwelchen tollen Bildern erzähle, dann ist ja auch niemandem geholfen, wenn man das nicht sehen kann. Und umgekehrt genauso. Also Live-Shows sind Live-Shows und Podcasts sind Podcasts. Und was in Herten passiert, das gibt's nur in Herten zu sehen.
Bleibt in Herten.
Ja, das bleibt dort auch, genau.
Wir haben in Folge 50 des Science Busters Podcast schon einmal ein bisschen ausführlicher darüber geredet, über deine Anfänge als Podcaster, dass du eigentlich mit Videos begonnen hast und dann ganz lang verkehrt ins Mikrofon gesprochen hast oder ins verkehrt angesteckte Mikrofon. Jetzt nach so vielen Folgen, wie viele Folgen sind es denn? Weit über 500 mittlerweile, oder?
Ja, knapp 590, 591, weiß ich gerade nicht, also kurz vor 600.
Wenn du zurückschaust, Würdest du es noch einmal so machen? Würdest du was anders machen? Und wie lange hast du vor, das noch zu machen?
Naja, das heißt, wenn ich zurückschaue, also ich war ja damals der, der ich war und habe damals so viel Ahnung von Podcasts gehabt, wie ich Ahnung hatte. Also könnte ich es auch nicht besser machen, wenn ich es nochmal machen wollen würde. Es sei denn, ich könnte mir mein Bewusstsein in die Vergangenheit transferieren, aber das geht nicht. Also würde ich wahrscheinlich den gleichen Quatsch und die gleichen Fehler machen, die ich damals gemacht habe. Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Also es war ja damals eine Entscheidung, die ich ja nicht einfach so getroffen habe. Ich habe schon dann mich für den Podcast entschieden, den zu machen, und habe mir tatsächlich auch ein Konzept überlegt und mir überlegt, ich will, wenn ich einen Podcast mache, dann soll der so sein, und der ist jetzt immer noch so, und nach 12 Jahren fast habe ich das Gefühl, das ist gut, dass er so ist. Also ich habe da jetzt nicht großartig viel Potenzial gesehen, wo ich jetzt was anders machen könnte. Also das hat sich als durchaus gut erwiesen. Also wie ich damals angefangen habe, 2012 war das mit den Podcasts, da war das ja noch längst nicht das Medium, das es heute ist. Heute ist ja Podcast ein Massenmedium. Jeder macht einen Podcast, ja. Das Einzige, was das machen, Podcast. Ja, die gab es damals noch nicht mal in meiner Wahrnehmung.
Man wartet, bis
es
alle machen, und erst dann haben wir es machen, damit wir nicht erklären haben müssen, dass wir einen Podcast machen.
Nein, aber es war damals wirklich ein sehr, sehr nischiges Medium. Da haben noch nicht mal alle Smartphones gehabt, die ja das Podcast hören heute so einfach machen, weil ja, da hast du irgendwie den Podcast halt irgendwie vom Computer runterladen müssen und auf einen MP3-Player spielen oder sonst was, oder dich am Computer hinsetzen und Podcast hören. Macht ja auch kein Mensch. Also es war damals durchaus noch ein anderes, nischigeres Medium. Die Leute, die Podcasts gemacht haben, waren im Wesentlichen Leute, so wie ich heute auch immer bin, die machen halt einen Podcast so privat. Heute werden so gut wie alle Podcasts oder alle wirklich ja Podcast mit Reichweite von irgendwelchen Firmen gemacht, also von großen Verlagen, Medienhäusern oder speziellen Podcast-Produktionsfirmen. Also dass jemand so wie ich zu Hause allein am Computer sitzt und einfach so einen Podcast macht, ohne irgendwie großen Businessplan und wirtschaftliche Hintergedanken, das ist ja auch etwas, was sich erst in den letzten paar Jahren entwickelt hat.
Das ist quasi die Gentrifizierung des Podcasts.
Nein, aber das ist halt so. Also ich meine, das ist ja durchaus gut auch für ein Medium, wenn es dann entsprechende Massenreichweite wird, weil alle wissen mittlerweile, was ein Podcast ist, dass eben es Podcasts auch noch so gibt, wie sie quasi früher waren. Das ist, ja, ich will jetzt nicht anfangen mit dem früher war alles besser, weil das ist meistens Quatsch, wenn man so anfängt. Aber was zum Beispiel besser war, ist die Verfügbarkeit von Podcast. Ich werde überraschend oft, wenn ich Podcast-Workshops oder sowas mache, gefragt von Leuten, wo sie denn ihren Podcast veröffentlichen sollen. Und allein die Frage zeigt, dass sich das Medium wirklich dramatisch verändert hat, weil eigentlich ja gibt's keinen Ort, wo man einen Podcast veröffentlichen soll. Also die Leute fragen immer dann und wollen wissen, sollen sie den Podcast bei Spotify veröffentlichen oder sollen sie den Podcast bei Apple veröffentlichen oder so. Und es gibt wirklich viele, die tun das, die laden halt ihren Podcast da bei Spotify hoch und dann gibt's den Podcast bei Spotify und sonst nirgends. Und das ist natürlich blöd, weil wollen nicht alle Spotify nutzen oder irgendeine der Unmengen anderen Podcast-App. Und dass es sowas gibt wie einen Podcast-Feed, dass es sowas wie RSS-Feeds gibt, dass es sowas gibt wie ja freie Podcast-App und so, das wissen erstaunlich viele Leute nicht mehr heutzutage. Für die ist halt wirklich ja ein Podcast sowas, weiß ich nicht, wie ein Buch, wo man halt zu einem Verlag geht und dann gibt es das bei dem Verlag und sonst nirgends. Also da hat sich schon einiges geändert, aber gut. Die Welt ändert sich halt. Aber ich würde trotzdem meinen Podcast so machen, wie ich ihn damals gemacht habe. Und ich möchte ihn auch so weitermachen, wie ich ihn damals gemacht habe. Also wenn irgendwie die Art, wie ich arbeite, nicht irgendwann mal vollkommen veraltet sein sollte, dann möchte ich das Konzept schon so weiterführen, wie ich es angefangen habe.
Ganz kurz noch RSS-Feed für alle, die das zum ersten Mal hören. Was ist das genau?
Bist du einer, der es zum ersten Mal hört?
Nein, ich höre es nicht zum ersten Mal. Na, aber RSS. Ich glaube, wenn du das eben so schilderst, dass Leute, weil die Podcasts so leicht verfügbar sind über die Plattformen, über die sie auch Musik konsumieren zum Beispiel, die sie nie Gedanken gemacht haben, wie man das anders beziehen könnte oder anders hochladen könnte. Es ist ja im Alltag ist das ein Begriff, den man sehr selten hört, sagen wir so.
Ja, und das ist schade, weil das ist damals eigentlich, weiß ich, wann es gestartet ist, so also irgendwie um die 2000er rum, war das eigentlich eine sehr, sehr vielversprechende Technologie und ist eigentlich immer noch eine enorm vielversprechende Technologie. Es nutzt sie nur keiner mehr so wirklich. Also RSS, das steht für Really Simple Syndication, also so sehr einfache Verbreitung, heißt es im Wesentlichen. Mhm. Und ein RSS-Feed ist eigentlich, jetzt rein technisch gesehen, eine Datei, in der drin steht, wo es Inhalte gibt, wenn man so will. Also man kann sich ein E-Mail-Programm vorstellen. Ja, das ist eine ähnliche Technologie, zumindest vom äußeren Anschein. Ja, ich habe ein E-Mail-Programm und in dem E-Mail-Programm sind ganz viele E-Mails drin und dann kann ich auf die E-Mails klicken und lesen, was in den E-Mails drin steht. Mhm. Und genauso kann man RSS-Feeds mit Feed-Readern lesen. Also ein Feed-Reader ist ein Programm, das RSS-Feeds lesen kann. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel, ich kann von meiner Homepage einen RSS-Feed erstellen. Und jedes Mal, wenn ich an meiner Homepage etwas verändere, wenn ich dann einen neuen Text reintue, dann merkt das der RSS-Feed und in meinem Feed-Reader, wenn der diesen RSS-Feed abonniert hat, geht dann quasi ein Fensterchen auf und sagt, da guck, da gibt's was Neues. Mhm. Bei Podcast ist es genauso. Ein Podcast-Feed, ein Podcast-RSS-Feed ist einfach eine Datei. Da steht drinnen, es gibt jetzt hier diese Podcast-Folge, da ist der Link zur MP3-Datei, da ist die Kurzbeschreibung, da ist der Titel und da sind die Shownotes und alles. Das ist da alles irgendwie technisch kodiert, irgendwie als XML-Format und irgendwie sowas. Die Details müssen wir jetzt da nicht alle erklären. Und diese Datei, die hat eine Adresse, genauso wie eine Adresse im Internet, ja, also irgendwie ein HTTP, Doppelpunkt, Doppelslash, irgendwas. Mhm. Und wenn ich diese Adresse nehme und in meinem Podcast-Hörprogramm, meinem Podcast-App oder was auch immer eingebe, dann habe ich den Podcast abonniert und jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt, scheint das dort auf. Und das klingt jetzt wie alles Technische, sehr technisch, aber man muss sich gar nicht so intensiv mit dem Zeug dahinter beschäftigen. Also wenn man einen Podcast produziert und das mehr ist, als dass man einfach nur in einem Mikrofon spricht und das als MP3 abspeichert, sondern wenn man da wirklich eben sich auch bei einem Podcast-Hoster oder sowas dann eben das alles auch einrichtet, dass man eine schöne Seite hat, dann gibt's dort sowieso eigentlich immer die entsprechende Option, mach mir bitte einen RSS-Feed, die klicke ich an und dann macht mir mein Podcast-Host-Programm einen RSS-Feed, sagt mir die Adresse und die brauche ich dann einfach nur entsprechend ausliefern und verteilen. Die kann ich dann zum Beispiel auch, diesen RSS-Feed, den kann ich dann bei Spotify reinstecken, den kann ich bei Apple reinstecken, den kann ich überall reinstecken und die wissen auch, wie man mit dem umgeht, dann tauchen meine Podcasts dort überall auf. Aber wenn diese Adresse zum RSS-Feed dann eben auch auf der Homepage meines Podcasts steht, können ihn alle anderen auch hören. Alle die, die jetzt eben nicht zum Beispiel Spotify hören wollen oder YouTube Music oder Amazon Music oder was auch immer nutzen wollen, sondern die halt, so wie ich zum Beispiel, einfach eine freie App auf ihrem Handy haben, wo ich RSS-Feeds reinfüttere und da habe ich alle meine Podcasts drauf. Also es macht es einfach ja sehr viel barrierefreier, weil wenn ich Spotify nutzen will zum Beispiel, oder auch, ich sage immer Spotify, weil es halt das häufigste ist, aber auch ganz viele andere dieser Plattformen.
iTunes, meistens, also Apple Podcasts, ja, wird der Science Busters Podcast am häufigsten gehört offensichtlich.
Ja, aber wenn man die vernünftig nutzen will, dann muss man ja meistens auch was dafür bezahlen. Die Leute, die dort Podcasts veröffentlichen, und bei der Musik ist es, glaube ich, nicht viel anders, kriegen davon nichts. Also niemand, der jetzt hier den Science Busters Podcast oder einer von meinen Podcasts zum Beispiel über Spotify oder Apple Podcasts hört, sorgt dafür, dass wir Geld bekommen, selbst wenn ihr Geld an Spotify zahlt. Das ist immer so ein Missverständnis, das ich schon oft aufklären müssen. Die Leute glauben, weil sie ein Spotify-Abo haben und Geld an Spotify zahlen, kriegen wir dann was davon ab, wenn sie einen Podcast von uns hören. Mhm. Das ist nicht so. Also ihr zahlt für Spotify, aber Spotify gibt dem Geld, gibt von dem Geld nichts an uns ab, es sei denn, man ist irgendwie so ein Spotify-Exclusive Podcast, wo man dann ausschließlich bei Spotify gehört werden kann, dann gibt es meistens Geld, aber das will man ja auch nicht unbedingt immer sein. Das heißt, dass die Existenz oder die Nichtsichtbarkeit dieser RSS-Feeds ist halt insofern ein Problem, als dass ja irgendwann sich durchsetzen wird vielleicht, dass ja alle nur noch über ein oder zwei große Plattformen hören und wenn man dann anderswo hören will, dann hat man diese Alternative vielleicht gar nicht mehr.
Dieses alte Problem, also das Oxymoron der freien Marktwirtschaft, ja, die immer die Vielfalt predigt und letztlich das Monopol anstrebt.
Ja, also wenn ihr gerne den Podcast über was anderes hören wollt als über Spotify oder Apple oder irgendeine der anderen großen Plattformen oder wenn ihr einen Podcast habt, aber übersehen habt, dass es sowas wie RSS-Feeds gibt, dann schreibt mir eine Nachricht, dann helfe ich gern weiter, um das zu klären, wie man Podcast anders hören kann, beziehungsweise wie man den Podcast RSS-Feed tauglich machen kann.
Um es barrierefreier und demokratischer zu machen, das heißt, die Nichtsichtbarkeit oder Bewerbung der RSS-Feeds hat vielleicht auch kommerzielle Gründe, weil man die eben, wenn man sie über einzelne Bezugsquellen verfügbar macht, besser kommerzialisieren kann.
Genau, aber wie gesagt, die Sternengeschichten live, die gibt es ganz ohne Feed, da muss man ganz marktwirtschaftlich, kommerziell, kapitalistisch eine Eintrittskarte kaufen. Was aber auch nicht mehr geht, weil schon ausverkauft ist.
Das ist ja der große Vorteil. Also der E-Mail-Adresse wird dann in den Shownotes sein, beziehungsweise die findet man auf deiner Website florian-freistetter.at.
AT.
Und eben der große Vorteil für alle, die den Podcast heute hören, ist, es hätte eh keine Karten gegeben.
Genau. Für die es gab beiden. Schon welche, aber die waren ausverkauft. Also es ist nicht so, dass da keiner kommt. Also
oder es hätte die Karten, gab's. Mehr gegeben. Genau. Es hat die Karten noch gegeben, aber sie waren nicht mehr verfügbar. So.
Richtig.
Und gibt es eigentlich einen Schwarzmarkt vor der Schwarzkaue in Gärten, dass die Leute, nicht. Die vorher ganz viel kaufen, dann dort stehen und versuchen, einen Gewinn zu machen?
Ich glaube eigentlich nicht, dass es sowas gibt. Würde mich sehr überraschen. Also diese Dimensionen hat meine Podcast-Live-Show vermutlich noch nicht erreicht. Was es aber durchaus geben könnte, ist, dass Leute krank werden und ihre Karte so kurzfristig abgeben wollen oder tauschen wollen. Also da kann man vielleicht, ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie man das rausfinden kann. Geht auf Twitter oder geht in die Telegram-Gruppe des Universums-Podcasts und schaut da mal oder fragt da mal. Vielleicht hat noch jemand eine Karte übrig. Aber ist ja egal, ist ja schon vorbei.
Das soll man dann, hätte man in sein Abendgebet einschließen sollen. Man wünscht den Leuten, die hoffentlich krank werden, gute Besserung.
Ja. Genau.
Apropos Abendgebet, der Termin war ja sehr speziell, gar nicht so gewählt, das hat es ja gegeben aus unseren Tourplänen oder deinen Kalender. Verfügbarkeiten, der erste Live-Auftritt von dir als Solist unter dem Rubrum Sternengeschichten war am Gründonnerstag. Das ist ja jetzt für die meisten Menschen, wenn man die Erdbevölkerung nimmt, unerheblicher Termin, aber für die Christentum und der Christenheiland und Kreuzigung und Auferstehung wichtig sind, für die ist es ja ein relevanter Termin. Und der Zusatztermin am Tag drauf ist noch spezieller.
Ja, es ist der Karfreitag und es war jetzt gar nicht so zufällig. Also es war insofern zufällig, als dass die Folge 100 von das Universum, von dem anderen Podcast, am 26. März erscheint. Das ist der Dienstag vor dem Gründonnerstag, der hat, glaube ich, keinen liturgischen Namen.
Gründienstag.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube nicht, dass es einen Gründienstag gibt. Aber
vielleicht noch Gelbdienstag von der Farbskala her, der wird erst grün.
Ja, genau. Also da erscheint die Podcast-Folge. Wir haben gedacht, um diese Podcast-Folgen-Erscheinungstermin herum wäre es gescheit, wenn wir auch die Live-Show machen. Und da hat sich dann aus terminlichen Gründen in der Schwarzkaue eben der Palmsonntag ergeben. Mhm. Und dann haben Ruth und ich gesagt, ne, wenn wir jetzt schon diese weite Reise von Wien nach Herten machen, dann wäre es blöd, wenn wir da jetzt irgendwie nur für das eine Ding hinfahren und wieder zurück. Dann bleiben wir gleich noch da und die Ruth macht ein paar Shows mit ihrem Planetarium. Und ich fange jetzt endlich mal an, diese Sternengeschichten-Live-Show zu machen. Und der nächste passende Termin dafür war eben der Gründonnerstag. Und dann war diese Show so schnell ausverkauft, dass Christian, der Veranstalter, gefragt hat, ob es noch einen Zusatztermin geben kann. Gesagt, ja, können wir machen. Und der war halt dann am Tag drauf, am Karfreitag. Und Karfreitag ist halt in Deutschland, ich glaube in Österreich ist es nicht so, aber in Deutschland insofern speziell, als dass zumindest in manchen Gegenden der Karfreitag als stiller Feiertag geführt wird.
Das heißt, was heißt stiller? Da sauft man zwar und feiert man, aber man darf nichts hören?
Ja, so ungefähr. Also saufen weiß ich gar nicht, ob das erlaubt ist. Also es ist auf jeden Fall mal ein Feiertag, dieser stille Feiertag, der sich auf die Öffentlichkeit bezieht. Also was ich zu Hause mache, ist auch da wurscht. Also so schlimm ist es nicht in Deutschland. Also zu Hause darf ich immer noch alles machen, was ich will. Aber eben öffentliche Veranstaltungen, da gibt es an stillen Feiertagen durchaus Einschränkungen. Es darf zum Beispiel kein Pferderennen geben, ja, oder keine Zirkusveranstaltungen. Ja, oder Tanzveranstaltungen geht auch nicht, ja. Das ist alles verboten an stillen Feiertagen. Auch Wetten darf man auch nicht annehmen. Also wenn ihr jetzt jemand drauf gewettet hätte, ob ich bei meiner ersten Bühnenshow von der Bühne runterfalle oder irgendwie sowas, ja, wäre verboten gewesen. Und während der Hauptzeit der Gottesdienst, also wenn gerade ein Gottesdienst irgendwo stattfindet, dann ist alles verboten, darf man nichts anderes machen, darf nur der Gottesdienst stattfinden. Und das, was eben dann stattfinden darf, das muss, das steht so in den entsprechenden Gesetzen, dem ernsten Charakter der stillen Feiertage berücksichtigen.
Und das liegt das natürlich daran, dass Christentum, in dem Fall Protestantismus, Katholizismus, dass das Staatsreligion ist, in Deutschland, in Österreich auch, Aber das sind ja völlig anachronistische Gesetzgebungen, so ein bisschen wie man es aus den USA mittlerweile immer wieder hört, dass aktuelle Fragen anhand von irgendwelchen Gesetzen aus dem 19. Jahrhundert abgearbeitet werden und sich da die Juristen, Juristinnen gegenseitig altes Zeug um die Ohren hauen aus einer Zeit, wo das meiste, was heute existiert, noch gar nicht relevant war oder nicht existiert hat. Und so ist, kann man diesen stillen Feiertag eigentlich auch eher verstehen, oder?
Ja, also er wird schon auch tatsächlich angewandt. Wie stark er durchgesetzt wird, kann ich jetzt aus Erfahrung nicht sagen. Da weiß vielleicht unsere Hörerschaft aus Deutschland besser Bescheid.
Das heißt, aber wenn du Pferderennen stattfinden lassen würdest, stattfinden hättest lassen am Karfreitag in der Schwarzkau, dann hätte die Polizei einschreiten können.
Ja, also vermutlich wäre das gar nicht erst genehmigt worden, weil sowas muss man ja auch anmelden. Also illegal kann man natürlich alles machen, das ist kein Problem, darf nur keiner wissen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es immer wieder auch so ja Protestveranstaltungen gibt. Also da wird dann quasi zu Fleiß am Karfreitag das Leben des Brian gezeigt oder sowas, ja. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich damals 2005 nach Deutschland gegangen bin. Da habe ich ja meine Stelle in Jena, in Thüringen angetreten und ich bin da tatsächlich, glaube ich, am Gründonnerstag angekommen und am Karfreitag habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich mal in die Stadt und schaue mir mal an, was da so gibt und gehe halt mal, kannte ja niemanden, ich gehe halt mal durch die Lokale und ja, schau mal, was da abgeht. Und die Lokale haben zwar offen gehabt, aber es kam mir alles merkwürdig ruhig vor. Also es ist nirgendwo Musik gelaufen zum Beispiel, weil das ist auch verboten. Also das heißt ja stiller Feiertag, also ich konnte schon in die Lokale reingehen und da auch ein Bier trinken und alles, aber nirgendwo lief Musik.
Also nicht einmal ein Remix von O Haupt voll Blut und Wunden?
Ja, das ist gut. Ich meine, in Thüringen ist man sowieso generell nicht so religiös wie anderswo in Deutschland. Aber ja, also das wird schon durchgesetzt. Und ja, also ist die Frage ist, wie stark es dann durchgesetzt wird. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Aber ich habe gedacht, ich gehe da einfach kein Risiko ein, sondern nehme diesen ernsten Charakter des stillen Feiertags durchaus ernst und passe meine Live-Show entsprechend an, zumindest zu Beginn.
Jetzt ist ja so, der Sternangesichten-Podcast erscheint seit 12 Jahren. Jeden Freitag am Abend und du hast einmal erzählt, die Art und Weise, wie er gesprochen wird, ist Absicht, nämlich weil sehr viele Menschen zum Wochenabschluss, Tagesabschluss den Podcast anhorchen und es ist tatsächlich so, dass das regelmäßig nach unseren Shows vorkommt, wenn wir, so wie jetzt den Science Busters Gin am Ende von Planet B ausschenken, dass Leute kommen und sie für den Podcast bedanken, den sie so gern hören und zwar vor allem zum Einschlafen und sie schlafen dann auch ein und hören den dann 2-3 Mal. Das war ja tatsächlich die Absicht, oder?
Also, dass die Leute einschlafen, war nicht der ursprüngliche Plan des Podcasts. Das war jetzt nicht die Intention, mit der ich da rangegangen bin. Ich mache einen Einschlafen-Podcast. Es gibt auch solche Podcasts, die sind auch sehr gut und durchaus erfolgreich, weil ja Menschen durchaus Bedarf an sowas haben. Also ich kann mich erinnern, ich als Kind, ich bin immer so mit Hörspielkassetten eingeschlafen und viele Menschen machen das halt auch noch gern. Da gibt's halt wenig Hörspielkassetten heutzutage. Mhm. Also es gibt viele Hörspiel-MP3s und sowas, das hören auch viele Menschen zum Einschlafen, aber eben auch viele Podcasts. Und es wundert mich nicht, dass eben Leute das machen, auch Podcasts zum Einschlafen nutzen. Aber die Art und Weise, wie ich den Podcast gemacht habe oder immer noch mache und aufnehme, ist jetzt quasi nicht so Absicht, sondern ich rede halt da so ins Mikrofon, wie ich reinrede. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich probiere, möglichst ja einschläfernd zu sprechen. Mhm. Tue ich eigentlich eh nicht. Ich glaube, tendenziell ist meine Stimmlage eher dynamischer geworden im Laufe der Zeit, weil ich auch irgendwann gelernt habe, wie man vernünftig spricht oder vernünftiger spricht, als ich angefangen habe zu sprechen. Mhm. Aber es ist durchaus so, dass Menschen den zum Einschlafen nutzen und das ja freut mich auch, weil es ist ja, wenn man im eigenen Bett liegt, durchaus eine sehr ja, intime Situation. Und wenn Leute jetzt quasi in dieser intimen Situation meine Podcasts hören, dann ist das einerseits ein sehr großer Vertrauensbeweis, weil ich will ja nicht alles in meinem eigenen Bett haben. Mhm. Und dann zeigt es auch, dass die Menschen ja da in eine Beziehung zu dem Podcast aufgebaut haben. Und das ist immer gut, vor allem, wenn es jetzt in meinem Fall um Wissensvermittlung geht, weil dann kann ich deutlich besser meine Wissensvermittlung durchführen, wenn die Leute eine starke Bindung zu dem Podcast haben. Und es ist ja nicht so, dass die Leute es wirklich nur so als Valium verwenden, damit sie irgendwie wegkippen, sondern die hören es halt zum Einschlafen und dann hören sie es aber irgendwie untertags dann trotzdem nochmal, weil sie natürlich auch wissen wollen, was passiert in dem Podcast.
Ja, also, das ist ja immer großes Lob, dass die Leute das hören. Also das ist nicht so, dass die Leute sagen, danke für den Podcast, der ist so fad, die kannst du super einschlafen, sondern die sind immer ganz begeistert und berichten eben von diesem intimen Moment, in dem sie den Podcast hören, weil sie offensichtlich, wenn sie das mit dem anderen erzählen, zumindest ist es jetzt eine Vermutung, wenn sie sagen, ah, den horche und dann schlafe ich immer gut ein, das, dann wird das immer auf geteilte Reaktionen stoßen, aber in Wirklichkeit ist es ja großes Lob.
Ja, ich sehe es auch als großes Lob. Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich freue mich immer, wenn Leute mir das erzählen.
Jetzt, wenn du auf die Bühne gehst und das erste Mal Sternengeschichten live solo performst, was schon erstaunlich ist, nach so vielen Jahren und nachdem wir schon so viele Podcasts auf die Bühne gegangen sind, was wird's denn zu hören gegeben haben, letzten Donnerstag und Freitag am stillen Feiertag?
Naja, Sternengeschichten. Also das ist schon die Idee, aber jetzt natürlich nicht so, wie es im Podcast ist. Also die Podcast-Folgen, die dauern halt so zwischen 10 und 15 Minuten und ich rede 10 und 15 Minuten lang durch zu einem Thema. Das kann man natürlich auf der Bühne auch machen, aber wenn ich jetzt da irgendwie 10 Minuten rede und dann wieder abgebe, dann werden die Leute vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Also das wird vermutlich nicht das sein, was sie sich vorgestellt haben. Also wird schon mehr geben. Also ich habe mir überlegt, dass ich das Konzept der Sternengeschichten ausweite und einfach verschiedene Arten von Sternengeschichten erzähle. Also, dass ich all das vorstelle, was eine Sternengeschichte sein kann. Weil es ist ja jetzt nicht nur eine Geschichte über einen Stern. Ja, auch solche Podcast-Folgen habe ich gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da einfach nur eben ja Katalogdaten von Sternen rezitiere. Das wäre wirklich was zum Einschlafen. Aber es ist auch nicht nur so, dass ich Geschichten über irgendwelche astronomischen Erkenntnisse erzähle. Das mache ich auch, aber es gibt da auch viel mehr. Also ich erzähle auch Geschichten im Podcast über Menschen, die sich mit der Astronomie beschäftigt haben, die irgendwas rausgefunden haben. Ich erzähle über ja angrenzende Themen, Science Fiction zum Beispiel. Ja, Science Fiction erzählt auch Sternengeschichten. Wissenschaftliche Instrumente erzählen Sternengeschichten. Die Geschichte selbst, also wenn man jetzt irgendwas Historisches hernimmt, da findet man ganz viele Sternengeschichten drin. Ja, und auch da, wo es quasi aus der Wissenschaft rausgeht, also wenn man jetzt die Astrologie hernimmt, ja, die Astrologie erzählt auch Sternengeschichten. Die Mathematik, wenn man in die andere Richtung gehen, auch wenn das irgendwie reines Formelrechnen ist und so weiter, auch das erzählt Sternengeschichten. Und ich will halt in der Live-Show einen Überblick geben über die vielen, vielen Aspekte, die Sternengeschichten sein können. Also wo man überall etwas über die Sterne lernen kann. Und das wird dann eben so, ja, so zweimal eine Stunde, zweimal 45 Minuten wird es gewesen sein. Also zweimal 45 Minuten ist der Plan. Zweimal eine Stunde ist es dann vielleicht gewesen am Ende. Das wird das Publikum dann beurteilen können. Da wird es halt, ja, unterschiedlichste Sternengeschichten geben. Alkohol kommt übrigens auch vor. Sicherheitshalber sage ich dazu.
Aha, am stillen Feiertag. Aber man soll halt leise trinken und danach nicht rülpsen.
Ich habe nicht gesagt, dass du das trinken dürfen. Ich habe nur gesagt, ich werde Alkohol erwähnen. Das Trinken, da kann ich da nichts dafür, falls jemand Alkohol trinken sollte. Da bin ich unschuldig. Ich wasche meine Hände in Unschuld.
Eigentlich ist es ja keine Freitagsangelegenheit, Hände im Unschuld waschen. Das könntest du eigentlich live auf der Bühne machen als Experiment, ja. ob man das wirklich schaffen kann. Jetzt haben wir am Anfang die Schöpfung erwähnt und Schöpfen in der Steiermark heißt ja Arbeiten. Barabern sagt man am Ginageln und gibt viele verschiedene Ausdrücke, Hackeln in Österreich, in Wien für Schöpfen, in Anlehnung daran, wie der Herrgott für die Katholiken die Erde geschöpft hat, was da dann irgendwann einmal viel, viel später in den stillen Feiertag gemündet ist. Aber du fasst es ja deutlich weiter.
Ja, naja, ich rede auch über die Schöpfung. Also Schöpfung ist ja auch eine Sternengeschichte. Also die Schöpfungsgeschichte ist eine Sternengeschichte. Das ist eine Geschichte, wo Leute sich überlegt haben, ja, wie hat alles angefangen? Ja, das sind Fragen, die wir uns heute in der Wissenschaft durchaus stellen. Also es sind astronomische Fragen. Ja, wie hat alles angefangen? Wo kommt alles her? Ja, was soll das alles? Bleibt das so? Ändert sich die Dinge? Also das sind durchaus Fragen, die man auch in der Wissenschaft, in der Astronomie stellt. Wie hat alles angefangen? Wo kommen die ganzen Galaxien, Sterne, Planeten her? Wird das so bleiben? Ändert sich das? Wie geht's weiter? Also das sind Fragen, die durchaus Fragen sind, die Menschen sich immer schon gestellt haben, die wir heute durchaus mit Hilfe der Wissenschaft überraschend gut beantworten können. Aber man will ja auch eine Antwort auf diese Fragen haben, wenn man noch keine Wissenschaft hat. Das heißt, die Menschen haben sich immer schon diese Fragen gestellt. Wir haben das Glück, dass wir in einer Zeit leben, wo wir entsprechende wissenschaftliche Methoden und Instrumente haben, um ja objektive Antworten zum Teil zu finden auf diese Fragen. Aber das heißt nicht, dass die Menschen das früher nicht gemacht haben. Die haben nicht gesagt, okay, jetzt haben wir kein Teleskop, jetzt beantworten wir die Frage halt nicht. Also das haben die ja nicht gesagt, sondern die haben sich halt trotzdem probiert, die Frage nach dem Anfang von allem, nach dem Grund von allem zu beantworten. Und das sind halt die Schöpfungsgeschichten. Und da gibt's ja nicht nur eine. Also du hast jetzt hier eben vor allem vom christlichen Schöpfer gesprochen und von den christlichen Feiertagen. Aber die christliche Schöpfungsgeschichte ist ja nur eine von unzähligen und eigentlich fast die langweiligste, die es gibt, wenn man sich anschaut, was noch ist. Also ich meine, wenn man sich anschaut, was da über die Schöpfung in der Bibel steht, da steht da drin, wie Gott sprach, da soll jetzt eine Welt sein und dann war eine Welt da. Fertig. Also das ist im Wesentlichen sehr, sehr öde, da passiert kaum was. Später wird es dann lustig in der Bibel, ja, mit den sprechenden Schlangen und Adam und Eva und dem Turm von Babel, da gibt es Action, aber die Schöpfung selbst, die ist eher öde im christlichen, in der christlichen Mythologie.
Also da hat er sich noch konzentriert, aber am Ende dann hat er es schon krachen lassen.
Genau, und darum habe ich gedacht, ich gebe zum Anfang meiner Live-Show einen Überblick über die, ja, teils absurden Schöpfungsgeschichten, die die Menschen sich ausgedacht haben, auf die Antworten, die die Menschen früher auf die Fragen gegeben haben, die wir heute mit der Wissenschaft beantworten. Das ist so die, ja, die Einstiegsnummer gewesen in meine, oder wird gewesen sein, muss man sagen, in die Sternengeschichten Live-Show, ein Überblick über die Schöpfung. Und damit kann sich auch niemand beschweren, dass ich dem ernsten Charakter des stillen Feiertags nicht gerecht geworden bin.
Was wird denn die erste Schöpfung sein, mit der du den Abend eröffnest?
Also, wie gesagt, man kann da ganze Bücher drüber schreiben, sind auch geschrieben worden. Eins, das ich zur Recherche verwendet habe, verlinken wir auch in den Shownotes. Also, da werden vermutlich Armeen von Theologieprofessoren, vielleicht die eine oder andere Professorin, ich weiß nicht, wie da die Geschlechterquote aktuell gerade ist, werden einiges zu sagen haben zu diesem Thema. Aber ich habe mir halt ja natürlich die bühnentauglichsten Schöpfungsgeschichten ausgesucht, also die, wo es halt schön absurd wird. Und eine, die noch so, naja, die noch ein bisschen von den Absurden am wenigsten absurd ist, ist die vom Shintoismus. Das ist so die ursprüngliche Religion in Japan. Jetzt ist ja da in Japan vor allem, glaube ich, Buddhismus, aber immer noch Shintoismus, und Shintoismus war eben die ursprüngliche Religion in Japan. Und da läuft das verkürzt so, dass am Anfang Chaos ist. Also da fängt die Welt mit Chaos an. Aber dieses Chaos ist trotzdem in der Lage, irgendwas zu schöpfen, nämlich das Chaos erschafft Izanagi und Izanami, also Mann und Frau in dem Fall, und schafft, oder Götter, Weltgötter in dem Fall sind, also Mann Gott und Frau Gott, also es sind noch keine Menschen da, sondern Götter, und sagt denen beiden, ihr macht jetzt bitte hier für mich eine Welt. Also da wird das quasi ausgelagert, das Chaos lagert die Schöpfung aus an Izanagi und Izanami, und die beiden müssen dann über so eine himmlische Brücke in die weltlichen Sphären hinunterstochern, hinunterklettern. Und da ist dann ja Chaos, und dann stochert der Izanagi mit seinem Speer in diesem Chaos herum, und dann tropft ein bisschen was von dem Speer runter, und aus den Tropfen entstehen im chaotischen Meer die ersten Inseln. Kann man jetzt vermutlich auch ja freudianisch interpretieren, wenn mit dem Speer in der Flüssigkeit gestochert wird und Tropfen runterfallen und dann entsteht etwas. Aber da hat zumindest meine Quellen haben das nicht weiter ausgeführt.
Ja, aus guten Gründen, weil wenn man anfängt, Dinge freudianisch zu interpretieren, kommt man nicht sehr weit.
Ja, aber wie gesagt, da muss man gar nicht wirklich so freudianisch werden, der tropfende Speer. Aber in dem Fall freuen die sich jetzt die beiden, denken sie, ja, fertig, ging schnell mit der Schöpfung der Welt, jetzt sind wir fertig und jetzt können wir heiraten. Also klettern sie runter, weil vorher hatten sie keinen Platz zum Heiraten, weil da war ja noch nichts. Jetzt haben sie Welt geschaffen, Inseln, und klettern aus dem Himmel auf die Insel runter und können heiraten.
Also quasi eine Kärntner Hochzeit auf shintoistisch. Zuerst Geschlechtsverkehr und dann heiraten.
Naja, noch, also das, der offizielle Geschlechtsverkehr kommt erst noch. In dem Fall heiraten sie und dann kriegen sie auch gleich ein Kind. Aber das Kind war etwas missraten, weil der Hochzeitsritus nicht korrekt durchgeführt worden ist. Und zwar, weil Izanami, die Frau, vor der Hochzeit mit dem Mann geredet hat. Und das geht anscheinend nicht im Shintoismus, dass die Frau vorher was redet. Und da ist dann eben ein missratendes Kind rausgekommen, und das haben sie dann gleich mal ausgesetzt, das Kind.
Echt, das war damals schon üblich. Der Mann ist fein heraus, aber das Kind muss büßen dafür, dass die Frau eine Verfehlung begangen hat.
Ja, genau. Das ist da so die Abfolge der Ereignisse. Das heißt, das Kind wird ausgesetzt, sie heiraten nochmal, und dann kriegen sie nochmal Kinder, und die sind jetzt so, wie es sein sollen. Und diese Kinder, die sie jetzt zur Welt bringen, das sind die 8 großen Inseln Japans. Und dann bringen die beiden noch jede Menge andere Kinder zur Welt, das sind dann die ganzen Götter. Und dann muss die Izanami, die es wirklich nicht leicht hat in dieser Mythologie, den Feuergott zur Welt bringen. Naja, und verbrennt sich dabei ein paar sensible Stellen. Verständlicherweise, wenn man einen Feuergott gebären muss, dann kann man sich vorstellen, dass das unangenehm ist, und stirbt. Und damit ist der Mythos in der Kurzversion zu Ende.
Und wer hat bestimmt, dass das erste Mal die Regeln nicht eingehalten worden sind? Das Chaos sagt, die Regeln sind so?
Ja, oder der Mann, keine Ahnung. Die Frau wird es nicht gewesen sein. Okay. Also da müsste man hier die Shintoismusforschung nochmal entsprechend motivieren, das rauszufinden, weil, wie gesagt, also ich habe das natürlich alles jetzt nur so ins Detail recherchiert, dass es für eine gute Bühnengeschichte reicht. Also ich habe schon mir nichts ausgedacht, obwohl das auch nicht aufgefallen wäre bei den ganzen Geschichten, die ich da erzähle, aber die sind schon alle durch entsprechende Quellen belegt.
Aber das spiegelt ja ganz gut den Alltag wider. Also Verhütung scheint noch nicht zu existieren, aber eben der Tod im Kindbett, der kommt vor.
Ja, genau. In dem Fall beim Feuergott. Aber ja, na klar, im Alltag braucht es keinen Feuergott. Hat es früher gebraucht, leider. Aber andere Mythen, das ist jetzt quasi der Shinto-Mythos, der ist schon origineller als der christliche. Aber eigentlich noch vergleichsweise konservativ. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel anschaut im Buddhismus, wie es da abläuft, auch da gibt es eine sehr lange Geschichte, die ich jetzt abgekürzt habe, aber im Wesentlichen läuft es im Buddhismus darauf hinaus, dass am Anfang Wasser war und über dem Wasser hat sich so eine Art Haut gebildet. So kann man sich so vorstellen wie bei der Milch, die abkühlt. Das ist wirklich das Beispiel, was in den Texten genannt wird. Also wirklich gesagt, Haut auf dem Wasser wie bei der Haut auf der Milch. Also das, ja.
Das ist ja das, wovor sich die meisten Menschen grausen, vor der Milchhaut. Und daraus ist was entstanden?
Naja, die ist erstmal da gewesen. Also Wasser mit dieser Haut drauf. Und über dieser Haut, über dem Wasser, da gab's so, ja, so Lichtwesen. Die waren anscheinend auch schon von Anfang an da. Mhm. Die sind da so durch die Gegend geflogen. Und die sind irgendwann auf die Idee gekommen, an dieser Haut zu knabbern und haben festgestellt, dass diese Haut offensichtlich ziemlich gut schmeckt. Ja. Ja. Und haben die dann immer mehr gegessen, sind dann immer wieder so, kann ich stellen sich so vor, wie Schwalben oder Möwen, die da irgendwie so runterstoßen und dann sich wieder ein Stückchen Haut schnappen. Also die haben immer mehr gegessen davon und sich dann natürlich, wie es halt ist, wenn man sich ordentlich zufrisst, auch eingesaut. Mhm. Das heißt, diese Lichtwesen sind immer schmutziger geworden, eben verunreinigt durch diese, ja, durch das Essen der irdischen Materie, bis sie irgendwann keine Lichtwesen mehr waren, sondern halt ja normale körperliche Wesen, die so schwer geworden sind, dass sie jetzt aus den himmlischen Gefilden auf die Erde heruntersinken mussten und haben halt dann dort weiterleben müssen. Dann hatten wir quasi eben ja eine Welt mit Wesen drauf, weil die sich nicht zurückhalten konnten beim Fressen der ursprünglichen Haut.
Das heißt, im Buddhismus haben wir Menschen ursprünglich fliegen können, haben es aber durch unsere Fressgier verlernt und dann Jahrtausende später die Flugzeuge neu erfinden müssen?
Ja, ich weiß nicht, ob man das dann noch aus den buddhistischen Texten rauslesen kann, aber ja, kann man durchaus auch, wenn man will, so interpretieren.
Aber immerhin müssen keine Frauen sterben und keine Kinder dafür büßen und dass der Mann in aller Ruhe als Superschöpfer weiterleben kann.
Genau. Aber hier die Schöpfung durch Fressen ist das eine. Es gibt auch das Gegenteil davon. Und zwar gibt's das in Zentralafrika, im Kongo. Da haben früher die Bushong gelebt oder vielleicht tun sie das heute auch noch. Das habe ich jetzt auch nicht im Detail recherchiert. Mhm. Die Schöpfergottheit der Bushong, das war Mbombo. Das war ein Riese. Der ist allein im Nichts herumgeschwebt. Also es war nicht ganz nichts, es war Wasser und Dunkelheit. Das war da.
Aber
da
keine Wasserhaut.
Nein, keine Wasserhaut, nur so Wasserdunkelheit und dieser Schöpferriese. Und die Einsamkeit, die hat ihm nicht gut getan. Mhm. Sie ist ihm wirklich buchstäblich auf den Magen geschlagen. Mhm. Der hat gewaltige Bauchschmerzen bekommen, der Riese. Und hat dann halt das gemacht, was man halt macht, wenn man es im Magen hat. Der hat kotzen müssen. Mhm. Und es ist kein Wunder, dass er Bauchschmerzen bekommen hat, weil das Erste, was er erbrochen hat, war die Sonne. Ja, und wenn es einem die Sonne raufreckt, ja, dann ist es einem vorher vermutlich nicht gut gegangen. Aber der also Vorteil...
Eine Feiergeburt, aber durch einen oralen Trakt.
Genau. Aber das hat den Vorteil gehabt, dass die Sonne jetzt da war und das ganze Wasser getrocknet hat und da ist das Land entstanden. Und dann ging es dem Bombo immer noch nicht ganz gut. Es hat noch weiter irgendwie kotzen müssen. Mhm. Er hat dann als nächstes den Mond und die Sterne ausgekotzt und dann hat sie noch ein paar Mal gereckt. Dann sind die Pflanzen und die Tiere rausgekommen und am Ende sind auch die Menschen rausgekotzt worden und dann war die Welt fertig.
Aber es ist schon erstaunlich, schon in buddhistischen Schöpfungsmythos, der ja im Wesentlichen das Lichtwesen ist ja meinetwegen der Embryo, der zuerst schwebt und dann platzt die Fruchtblase und dann muss er auf die Erde, ist ja da dieser Bombo, der schwebt ja mehr oder weniger im Fruchtwasser. Wie man dann aufs Kotzen kommt, das ist möglicherweise halt, sind das verschiedene Vergiftungen durch verschiedene Pflanzen oder bakterielle oder virale Erkrankungen, aber dieses Schweben, das ist, was die Embryos in der Fruchtblase machen und dann letztlich auf die Welt kommen müssen, das repräsentiert ja wirklich wieder sehr anschaulich, das, was tatsächlich vor einer Geburt passiert.
Ja, also die Frage, da müsste jetzt wirklich mal die Mythenforschung oder die Theologie oder wer immer da jetzt genau zuständig ist, Anthropologie, fragen, da habe ich keine Kompetenz dazu, wie diese Entstehungsgeschichte dieser Mythen aussieht und wie die zu interpretieren ist, also worauf das basiert. Das werden ja auch alles Geschichten sein, Texte sein, die aus ganz vielen anderen Texten zusammengestückelt sind, überliefert sind, sich verändert haben. Also da wird sicherlich Forschung geben, die einem sagen kann, wo das alles herkommt und wo diese Motive herkommen, weil vermutlich über in Fruchtblasen schwebenden Embryos, weiß nicht, wie viel man damals schon drüber gewusst hat, aber ja, das ist eine andere Disziplin. Das ist jetzt, da habe ich mich im Detail so nicht mehr beschäftigt, aber wir können gerne mit Körperflüssigkeiten weitermachen.
Also das ist immer wichtig in der Schöpfung, dass die Körperflüssigkeit vorkommt. Ich meine, das, da wird man schon einiges gewusst haben, relativ früh, nehme ich an. Ja. Die kommen ja aus dem Körper raus und da passiert was im Körper, also da wird man sich damit beschäftigt haben.
Genau, also die spielen wirklich immer eine große Rolle. Ja, auch in der Bibel. Also da hat ja zumindest in einer der beiden Schöpfungsgeschichten, es gibt ja zwei Schöpfungsgeschichten des Menschen, also die Schöpfung an sich, eben die der Welt, die ist halbwegs konsistent, wenn ich mich richtig erinnere, aber der Mensch wird ja zweimal geschöpft und irgendwie einmal irgendwie aus der Rippe entsteht die Frau und so weiter und einmal wird der Mensch aus Lehm geformt und dann bläst Gott dem Menschen den Lebensatem durch die Nase ein und da vermutlich kann man sich vorstellen, dass da auch ein bisschen göttliche Spucke mitgekommen ist. Also wenn man da jetzt irgendwie so in die Nase reinbläst, also muss eigentlich so gewesen sein. Also in der Bibel wird es glaube ich nicht direkt erwähnt, aber auch da zumindest indirekt ist die Körperflüssigkeit mit dabei. Aber in Ägypten, da war man sehr viel direkter. Also da hat man jetzt das nicht umschrieben, da ging es direkt zur Sache mit der Körperflüssigkeit. Auch da, diese ägyptische Mythologie ist auch sehr komplex. Das habe ich dann in meiner Show stark abgekürzt. Da sind lange philosophische Texte geschrieben worden über Atum, weil in der ägyptischen Mythologie war am Anfang nicht nichts, sondern es war Atum. Aber Atum war auch noch nicht etwas. Also es war nicht nichts, aber noch nicht etwas. Und das Etwas hat durch Atum erst geschaffen werden müssen. Also wie gesagt, allein über diesen Satz sind ganze Bücher erschienen, die habe ich angefangen zu lesen und dann wieder bleiben lassen, weil man das zu, da habe ich zu wenig Ahnung gehabt von dieser Philosophie. Aber auf jeden Fall.
Wenn man das hört, klingt das ja relativ banal, nämlich da ist halt eine Kultur in der Hochblüte und man kann sie Menschen halten, die sich über sowas Gedanken machen. Also das klösterliche Hochmittelalter hat ja ähnliche Dinge hervorgebracht, einfach weil die Menschen sehr viel Zeit gehabt haben, über Dinge nachzudenken, die nicht unmittelbar existenziell waren.
Ja, mag sein, dass das ein Grund dafür ist, aber auf jeden Fall fängt es in Ägypten mit Atum an und Atum hat irgendwas schaffen müssen. Und da gibt es halt auch diverse Texte, wo man das nachlesen kann, vor allem zwei unterschiedliche Texte. Und da habe ich jetzt wirklich auch mir die wörtlichen Zitate rausgesucht, weil das sonst zu, ja sonst glaubt man es keiner. Also wörtliche Zitate nicht in Hieroglyphen, sondern eben hier in deutschen Übersetzungen. Also
schade, ich hätte gern Hieroglyphen vortragen gehört.
Ja, also die kann man nicht vortragen, du redest halt dann irgendwie ägyptisch, aber auch das kann ich nicht. Ich habe es halt dann die geschrieben, das aufgesagt, was entsprechend kenntnisreiche Menschen übersetzt haben. Der eine Satz lautet, du hast ausgespien als Schuh und ausgehustet als Tefnut und Schuh und Tefnut sind die Gottheiten von Luft und Feuer. Also er hat quasi den Schuhgott hat er rausgerotzt und den Tefnutgott hat er rausgehustet. Es ist schon spektakulär, aber es
und der Unterschied zur christlichen Religion, wo ja immer die gegenüberliegende Körperöffnung dann auch später sehr oft und viel für Spott herhalten muss. Also die Fäkalwitze sind ja im Christentum extrem beliebt oder halt in Menschen, die christlich geprägt sind, aber da geht's offensichtlich bei der anderen Öffnung los.
Ja, aber es kann auch sein, dass das nur die kinderfreundliche Variante der Schöpfungsgeschichte ist in Ägypten, weil es gibt da noch einen anderen Text und da steht drinnen, ich zitiere jetzt wieder, er steckte seinen Phallus in die Faust, um sich daran zu erfreuen und die beiden Kinder, Schuh und Tefnut, wurden geboren.
Also Geburt durch Masturbation ohne Frau, das heißt, da werden die Gottheiten erwichst.
Ja, aber das ist ja, kennt man auch aus der griechischen Mythologie. Da gibt's ja auch so Schwangerschaften, wo man im Knie schwanger wird und sowas, also, oder im Kopf schwanger wird und dann irgendwelche anderen Götter aus Knie und Kopf raushüpfen. Also, dann hat der, weiß nicht, wo er dann irgendwie hin masturbiert hat, aber da ist ja Gott, da wird schon irgendwas entstanden sein. Aber da, ja, ist hier Ägypten, da sind wir per Masturbation geschöpft worden.
Aber hat das auch damit zu tun, dass Frauen in so vielen Kulturen so lange derartig inferior waren, dass man da gar nicht drüber reden wollte?
Das weiß ich nicht. Das kann ich echt nicht sagen. Also ich habe jetzt dann, das war jetzt in meiner Show quasi der Schlusspunkt, wo ich darauf hingewiesen habe, dass ich, dass das hoffentlich immer noch dem ernsten Charakter des stillen Feiertags gerecht wird. Aber wenn sie mir beschwert, es ist Religion und ich kann nichts dafür, dass in Ägypten halt masturbiert wird zum Schöpfen. Also das war quasi der Punkt, wo dann das am Ende war, so weiter die tieferen Details, dann hätte ich einen Religionsabend machen müssen und das war auch nicht das, was ich wollte.
Aber die Fußwaschung am ägyptischen Gründonnerstag kann man sich nicht so vorstellen, oder?
Wahrscheinlich eher nicht, also das wird eher schwierig werden. Und eins, was ich nicht mehr reingenommen habe in die Show, was aber auch sehr spannend ist, ist der Jainismus. Die sind quasi so das Gegenteil von all dem, was wir gesagt haben. Also ich kenne mich mit dem Jainismus.
Das wäre eigentlich eine österreichische Religion, der Jainismus.
Oder heißt Jainismus. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, man spricht es fast Jainismus aus oder Jain. Das ist eine Religion, die ist relativ unbekannt. Die gibt es fast ausschließlich in Indien. Ich glaube, ich habe jetzt geschaut in der Wikipedia, 4,4 Millionen insgesamt Anhänger und Anhängerinnen hat diese Religion und 4,2 davon sind in Indien. Also es ist etwas, was fast ausschließlich in Indien existiert.
Also in Österreich wird das schon für eine Staatsreligion reichen, aber in Indien ist wenig.
Ja, und die kommen aus dem Brahmanismus, also quasi die Vorgängerreligion, wenn man so will, vom Buddhismus. Und da ist eben aus dem Brahmanismus der Buddhismus entstanden und der Jainismus hat da auch seine Wurzeln. Also es ist eher so ein, Entschuldigung, der Brahmanismus ist da die Vorgängerreligion vom Hinduismus, was ich da bei Erboste Hindus jetzt schreiben, die ich sie vergessen habe. Aber die haben übrigens auch wunderbare Geschichten, aber die habe ich leider auslassen müssen, weil ja, es gibt so viele Schöpfung, also da kann man nicht alles erzählen. Aber die Jain, das ist auch eine sehr, sehr, ja, so wie der Buddhismus, eine sehr, sehr verkopfte Religion, eine Religion, wo man sich oft gar nicht sicher ist, ob es noch eine Religion ist oder eigentlich nur noch eine Philosophie. Aber ja, es kommen auch im Jainismus tatsächlich ja das übliche, asiatische Religionsinventar durch mit diversen feinstofflichen Seelen und Wiedergeburt und ja diversen unterschiedlichen Existenzebenen, Formen und Geistern, sowas gibt's da auch alles. Aber was die Schöpfung angeht, da sind die Jain recht interessant, weil für die gibt's das nicht. Also die erkennen tatsächlich keinen intelligenten Schöpfer an. Die sagen wirklich, also das Universum war schon immer da, hat keinen Anfang, kein Ende und sie erkennen nicht nur keinen intelligenten Schöpfer an, sie sagen auch in ihren Texten ganz explizit, dass das Quatsch ist. Also da steht drinnen, ich übersetze jetzt hier aus dem Englischen, weil ich natürlich auch der Sanskrit, in das Original geschrieben ist, nicht beherrsche, aber sie sagen wirklich, also manche dummen Menschen behaupten, dass ein Schöpfer die Welt gemacht hat. Diese Aussage ist schlecht beraten und sollte abgewiesen werden. Ja, also das ist wirklich ein Zitat.
Und dann das ist älter als das Christentum?
Das ist die Jain, weiß ich, die sind auf jeden Fall älter. Also ich glaube, der Brahmanismus, der ist auf jeden Fall um 800 oder irgendwie 500 vor. Und die Jain sind auch auf jeden Fall vor Christus. Also ich glaube, hier
hätte man ja beherzigen können bei der Erfindung der neuen Religion.
Ja, aber so da war halt der Datenaustausch vielleicht noch nicht so existent. Aber
wenn es Facebook schon gegeben hätte um die Zeitenwende, dann hätten wir uns an allmächtigen Schöpfer ersparen können.
Ja, aber tatsächlich, also in diesem Text sind dann auch noch diverse Argumente aufgeführt, warum das bescheuert ist, von dem Schöpfer auszugehen. Also da wird dann gesagt, ja, wenn Gott oder ein Schöpfer die Welt geschaffen hätte, wo war er vor der Schöpfung? Ja, das ist auch was man sich durchaus fragen kann. Oder wie hat Gott die Welt gemacht, wenn er nichts gehabt hat, wenn er nichts da war? Fragen sie sich auch. Ja, oder wenn der Gott, warte mal, was habe ich hier jetzt ein Zitat, das muss ich erst suchen, die Doktrin, das ist wirklich eines meiner Lieblingszitate, die Doktrin, dass die Welt von einem Gott geschöpft wurde, macht überhaupt keinen Sinn. Ist eines dieser Zitate aus diesem Text. Also kann man auch alles online nachlesen oder in dem Buch, das ich in den Journals verlinke. Also natürlich ist der Jainismus auch eine Religion mit den diversen unwissenschaftlichen Elementen, die Religionen haben. Aber wie auch teilweise im Buddhismus oder Konfuzianismus ist da auch halt sehr viel Philosophie dabei, die jetzt prinzipiell mal erstmal nicht so absurd ist wie der ganze Rest, den man so aus den Schöpfungsgeschichten kennt.
Naturgemäß ist es so, dass Glauben Glauben ist und Wissenschaft oder Wissen ist Wissen. Das klingt ja alles wie Märchen, wie Mythen, wie Sagen, wie Fantasy und ist es auch, hat da ja alles einen realen Hintergrund und klingt deshalb ja vielleicht deutlich lächerlicher, als es ist, oder?
Ja, also wie gesagt, es ist leicht, sich drüber lustig zu machen, weil das ist ja alles absurd, was da erzählt wird. Wenn man masturbierende Götter oder irgendwelche Lichtwesen, die sich anfressen und dann irgendwie halt zum Menschen werden müssen oder irgendwie der Riese, der die Sonne rauskotzt. Also das ist alles komplett absurd. Ja, das ist alles etwas, worüber man, so wie wir es jetzt hier gemacht haben, uns wunderbar amüsieren können. Aus heutiger Sicht ist das alles absurd und lustig. Aber was halt man immer gern ignoriert oder vergisst, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, ist, die Menschen waren damals nicht blöder als wir. Also das ist ja nicht so, dass die Menschen früher alle Trotteln waren und dann sind wir gescheit worden und jetzt gibt's uns. Also das ist etwas, was, ja, so ist es nicht. Also die Menschen waren die gleichen Menschen, die wir heute sind, nicht blöder oder gescheiter als wir. Also es wird auch damals Trotteln gegeben haben, so wie es heute Trotteln gibt, aber jetzt so als Ganzes war die Menschheit damals nicht blöder. Sie haben halt einfach nur deutlich weniger Möglichkeiten gehabt, die Welt zu verstehen, als wir haben. Weil wenn wir jetzt keine Teleskope hätten, keine Computer, nicht die ganze komplexe Mathematik, diese ganze Wissenschaft, die wir halt über Jahrhunderte aufgebaut hätten, naja, dann würden wir uns genauso einen Schwachsinn ausdenken, wie wir sich damals ausgedacht haben, weil dann hätten wir auch keine Möglichkeit, das zu verstehen. Also wir haben wirklich vor allem halt in den letzten 100 Jahren absurd große Fortschritte gemacht, wenn es darum geht, irgendwie das Universum zu verstehen oder zu verstehen, wie es entstanden ist, wie es zu dem geworden ist, wie die Sterne und Planeten entstanden sind und so weiter, und auch wie die Menschen entstanden sind. Also all das, was die Schöpfungsgeschichten behandeln, das haben wir in den letzten 100 Jahren wirklich gut verstanden. Aber die Fragen, ja, die wir heute beantworten, das sind immer noch dieselben Fragen, die die Menschen halt vor Jahrtausenden probiert haben zu beantworten, nur halt die Antworten sind komplexer geworden. Also wir haben jetzt halt keine kotzenden, hustenden und masturbierenden Götter mehr als Antworten, sondern ja, wissenschaftliche Antworten. Und das ist halt das Schöne. Ja? Also die Antworten, die die Wissenschaft auf diese Fragen heute gibt, die sind, wenn man sie auf die richtige Art und Weise betrachtet, mindestens so spektakulär wie kotzende und masturbierende Götter. Ja, also das nimmt sich nichts im Grad des Spektakulärseins. Aber man darf deswegen jetzt nicht sagen, ja, wir sind so viel gescheiter als die anderen. Ich meine, wir sind schon gescheiter, wir wissen mehr. Aber das liegt daran, dass wir mehr Möglichkeiten haben. Und das, was die Menschen sich damals ausgedacht haben, das ist eben das, was damals möglich war. Und aus damaliger Sicht ist es jetzt auch gar nicht mal so falsch, wenn man will. Weil wenn ich mir anschaue, also wenn ich probiere mir vorzustellen, ich bin so ein Mensch, der vor 5000 Jahren lebt oder sowas, dann laufe ich durch die Welt und sehe alles, was passiert, passiert, weil irgendwo irgendwer was macht. Ja, also wenn ich jetzt da irgendwie will, dass ein Feuer entsteht, dann muss ich das Feuer machen. Wenn ich will, dass da irgendwo ein Haus steht, muss ich das Haus machen. Wenn ich will, dass irgendwie hier das Wildschwein tot ist und wenn ich es essen kann, dann muss ich hingehen, das Wildschwein umbringen. Also alles, was geschieht, muss von einem intelligenten Geist geschehen werden lassen. Dann ist es durchaus nicht absurd, dass man dann auf so Ideen wie diesen Animismus kommt, dass man sagt, okay, wenn jetzt hier der Baum einfach umfällt oder wenn irgendwer krank wird oder wenn irgendwo der Blitz einschlägt oder sowas, naja, dann hat das halt auch irgendein intelligenter Geist gemacht. Und dann kommt man halt auf eine Welt, die halt voll mit Gottheiten ist, wo halt dann irgendwie jeder Baum, jeder See, jeder Berg und so weiter irgendwie durch irgendeine Gottheit beseelt ist. Und ja, die Welt selbst ist natürlich auch was, was dann entsprechend geschöpft werden muss. Also es ist jetzt aus damaliger Sicht keine so blöde Idee, wie sie uns heute erscheint, wo wir halt einfach mehr wissen und wissen, dass das halt anders war. Und das Ganze gilt für ganz viele andere. Also das kann man weiterdrehen bis ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit, wo es auch jede Menge Sachen gibt, wo man sich denkt, wie haben die sowas glauben können? Ja, also es hat noch irgendwie im 18., 19. Jahrhundert haben Menschen noch geglaubt, dass die Sonne bewohnt ist. Ja, man denkt, sind die bescheuert? Nein, das war nach damaligem Stand des Wissens eine durchaus plausible Aussage, dass man davon ausgeht, die Sonne ist bewohnt. Ja, da können wir ein andermal drüber reden, das ist auch eine coole Geschichte, aber es ist immer leicht, die Vergangenheit aus der Gegenwart heraus zu interpretieren, aber ist halt meistens falsch, weil die Vergangenheit muss man aus der Vergangenheit interpretieren.
Und die Grundstücke auf der Sonne, die sonnseitig liegen, die sind dann im Preis gar nicht so viel höher als die anderen.
Nein. Ich kann allen empfehlen, sich mit diesen Mythen zu beschäftigen. Sie sind erstens lustig und zweitens durchaus auch ja spannend, wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken drüber macht.
Kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wie, deshalb kommt ja das Chaos in so vielen Schöpfungsgeschichten vor, dass halt ein Naturereignis oder schlimmstenfalls eine Naturkatastrophe für große Unruhe und großes Chaos gesorgt haben und dass dann eben die politischen Kräfte versucht haben, das Ganze durch solche Geschichten und Erklärungen zu kanalisieren, damit sie die Lage wieder beruhigen hat können?
Ja, aber ich meine, das ist ja nichts, wo wir jetzt in die Vergangenheit schauen müssen. Das ist ja genau das Gleiche, was abläuft bei den Verschwörungstheorien, die wir heute haben. Also da gibt's auch sowas, wenn sowas passiert, wie halt eben jetzt eine Pandemie oder irgendwie eine große andere Naturkatastrophe oder, keine Ahnung, sowas wie 9/11, also irgendwas wirklich Großes, wo dann da sagen, okay, das kann nicht einfach so gewesen sein. Da muss irgendwas dahinter stecken. Es muss irgendeinen tieferen Grund geben. Es kann nicht einfach sein, dass das Chaos einfach so über mich hereinbricht, weil das ist unbefriedigend, ja, weil dann kann keiner was dafür, wenn das Chaos einfach halt so da ist, und dann probiert man, sich das zu erklären. Ja, selbst wenn es keine Erklärung gibt, weil halt in der Welt, in der wir leben, Dinge passieren. Da bricht ein Vulkan aus, da kommt ein Hurrikan. Ja, das ist etwas, was passiert. Da kann man jetzt dann sich überlegen, aus entweder privaten Gründen kann ich mir überlegen, welche Erklärung mir zusagt, oder man kann es natürlich auch politisch ausnutzen. Also ich erinnere mich, dass, ich glaube, bei irgendeinem der größeren Erdbeben im Iran vor einigen Jahrzehnten kam dann auch irgendwie so ein hoher Islam, weiß gar nicht, was das da für einer war, Vertreter des Islam, der gesagt hat, ja, das liegt daran, dass die Frauen so freizügig sind und rumlaufen, und dass die, ich weiß nicht, darum gab es das Erdbeben. Ja, also das ist halt auch
was. Als Geißel Gottes, Bischof Krenn, das ist nicht so lang her in der Gegenwart Niederösterreichs, also, oder Österreichs, also das ist noch in Hörweite quasi.
Ja. Also das ist aber ein ganz, ganz in dem Fall wirklich universales Muster, dass wir Menschen halt ja nicht damit klarkommen, wenn Dinge einfach so passieren. Mhm. Wir brauchen immer irgendwie eine Ursache, wir brauchen immer irgendwie eine Erklärung dafür, und das führt einerseits dazu, dass wir sowas wie Wissenschaft betreiben, erfolgreich, weil wir halt immer nach Erklärungen suchen, führt aber halt auch dazu, dass wir halt auch Erklärungen suchen für etwas, wo es keine Erklärungen gibt, und dann denkt man sowas aus, und dann gibt's halt irgendwie masturbierende Götter oder halt Verschwörungstheorien.
Mhm. Und kann man sich andererseits vorstellen, dass es damals, vor tausenden Jahren, auch schon Menschen gegeben hat, solche wie wir, die gesagt haben, ja, das ist halt die offizielle Erklärung, aber das ist natürlich alles Quatsch, weil auch wenn wir keine Erklärung haben, die wir belegen können, oder wenn wir noch nicht genug wissen, so ist es auf jeden Fall nicht gewesen.
Ja, vielleicht hat es sie gegeben, also es hat immer Menschen gegeben, die sich gegen quasi die Obrigkeit oder was auch immer gestellt haben, aber jetzt nicht so im Sinne, wie wir es uns jetzt vorstellen, dass wir das vielleicht machen würden, wenn wir in dieser Zeit landen. Also wenn man in einer Welt lebt, in der die Dinge so sind, wie sie sind, dann kann man quasi auch nur in dieser Welt denken. Also ich kann jetzt irgendwo im tiefsten Mittelalter, selbst die Menschen, die Probleme mit der Kirche hatten, da waren vermutlich nur verschwindend geringe echte Atheisten drin, weil es halt einfach, ja, einfach in der Welt, so wie sie damals war, und verstehen mit den Mitteln, die existiert haben, verstanden werden hat können, war es halt schlicht und einfach nicht möglich zu denken, dass es eine Welt gibt, in der kein Gott existiert. Es ist etwas, was auf den Gedanken du gar nicht gekommen wärst, selbst wenn du noch so ein aufgeklärter Mensch gewesen wärst, der dieses und jenes anzweifelt. Aber ja, in einer Welt, in der du keine Möglichkeit hast, all das herauszufinden, was wir herausgefunden haben, kannst du diese Erklärung des Gottes, der hinter allem steht, die kannst du nicht einfach weglassen. Also es wird immer Menschen gegeben haben, die sich aufgelehnt haben. Gab auch in der Antike Leute, die gesagt haben, ja, hier, die Sonne ist keine Symbol einer Gottheit, sondern ein brennender Stein. Anaxagoras war das. Mhm. Aber gut, der hat dafür dann auch Probleme bekommen. Aber selbst da, der hat auch nicht abgelehnt, dass es Götter an sich gibt. Der hat gesagt, ja, die Sonne ist ein brennender Stein. Ja, aber also ich glaube,
das hat sich auch nicht geändert, weil wenn du den stillen Feiertag mit Saus und Braus und Flohzirkus und Pferderennen gefeiert hättest du ja heute noch immer Schwierigkeiten bekommen, weil du eine Sagengestalt verhöhnt hast, die halt in der Gesetzgebung Rücksichtnahme findet.
Ja, also wenn ich das jetzt hier verteidigen wollen würde, dieses Gesetz, was ich eigentlich nicht will, aber ich glaube, es geht jetzt nicht so sehr darum, dass ich die Strafe bekommen hätte, weil ich die Sagengestalt verhöhnt hätte, sondern weil ich den Menschen auf die Nerven gegangen wäre, für die das wichtig ist. Weil für die ist das wichtig, für die ist ein Feiertag, die wollen da gern ihren Feiertag entsprechend begehen, und dann komme ich und mache mir einen Quatsch. Also ich glaube, in der Gesetzgebung, wenn ich das jetzt verteidigen wollen würde, spielt da die Existenz Gottes jetzt gar nicht so eine Rolle, sondern nur, dass halt ja sehr viele Menschen, die das ernst nehmen. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie mich meinen Vortrag, warum Rapid blöd ist, am Jahrestreffen der Austria halten will oder sowas. Das ist auch etwas, wo die Behörden sagen, ja, mach das mal vielleicht lieber nicht.
Das heißt, die Empörung, die es ja jetzt auf Fußballplätzen nach wie vor real gibt, also Fußball ist ja sehr anstrengendes Spiel für die Fußball auf Profiniveau spielen, und die Spiele sind sehr eng, es ist ein Low-Score-Game, das heißt, da geht's oft um ein Tor. Wenn dann ein Tor geschossen wird und der gegnerische Stürmer vor der Kurve der Heimfans jubelt, dann gilt es schon als Provokation und er wird beschimpft und es ist nicht notwendig und wird getadelt. Er hat aber eigentlich nur gejubelt in Ausübung seines Berufs, den er machen muss, nämlich Tore zu schießen. Aber trotzdem ist die gegnerischen Fans in ihrer Trauer zu bejubeln nach wie vor genauso unbeliebt wie Gotteslästerung in den Religionen.
Ja, eben. Ich kann's. Ich will's eigentlich jetzt nicht alles verteidigen hier, aber der Diskussion halber tue ich's. Also ich kann's auch nachvollziehen, weil es heißt ja immer irgendwie ja hier Meinungsfreiheit und Meinungsfreiheit existiert und ist wichtig. Aber ich meckere genauso rum, wenn jetzt zum Beispiel auf meiner Homepage in meinem Blog Leute kommen und mir erzählen, was für ein Trottel ich bin, weil ich die Klimakrise ernst nehme und weil ich der Meinung bin, der Mensch ist für die Klimakrise verantwortlich oder weil ich der Meinung bin, es gab einen Urknall oder weil ich der Meinung bin, es gibt keinen Gott oder sowas. Also da gibt's immer wieder Leute, die in den entsprechenden Kommentaren mich anmeckern, beschimpfen und so weiter und die dann entsprechend empört sind, wenn ich das einfach lösche. Weil sie dann gleich sagen, ja, aber hier, Zensur, Meinungsfreiheit, man darf doch alles sagen. Ich sage, ja, du darfst eh alles sagen, aber nicht hier bei mir zu Hause. Also das ist dann quasi mein eigenes Blog und genauso wenig, wie jetzt irgendwie du willst, dass ja hier die Fronleichnamsprozession bei dir durchs Wohnzimmer marschiert, wollen die Leute das quasi du deinen Atheismus an ihrem Feiertag öffentlich darstellst. Also
das ist ja Machtfrage, weil...
Ja, natürlich. Und eigentlich soll es natürlich so sein, dass die Macht halt die Minderheiten auch ihre Rechte haben und dass niemand bevorzugt wird oder so. Aber ich kann zumindest nachvollziehen, dass man sagt, man soll eh alles immer sagen dürfen, aber vielleicht gibt es Situationen, wo entsprechend halt dann die Meinungen der anderen geschützt werden müssen vor der Meinung der noch anderen. Das habe ich den Satz irgendwie durcheinander gebracht. Aber nein, also dass man jetzt irgendwie...
Bist du schon wieder in der Philosophie.
Ja, aber dass ich jetzt nicht irgendwie meine große Atheismus-Show nicht irgendwie zur Hauptmesse am Ostersonntag machen muss in der Kirche, sondern die mache ich halt irgendwie 5 Häuser weiter nebenan oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Also dass man da so die Meinungs- oder die Ideologiegruppen voneinander trennt im Sinne der Meinungsfreiheit, das kann ich nur nachvollziehen. Aber ja, sowas wie den stillen Feiertag eigentlich auch nicht, weil ob jetzt irgendwie am Freitag irgendwo ein Pferderennen stattfindet, ist ja nicht wurscht, solange es nicht um die Kirche herum stattfindet.
Ja, und wenn man versöhnliche Worte zum Schluss finden möchte, es sind ja die wissenschaftlichen Bilder und Erklärungen noch immer an diesen Schöpfungsmythen orientiert, weil wenn man den Urknall an die richtige Körperöffnung setzt, dann ist man ja eigentlich ganz nah bei diesen mythologischen Schöpfern.
Genau.
Nach so viel Schöpfungsgeschichten und dem sehr wahrscheinlich fulminanten Debüt der Sternengeschichten am stillen Feiertag und seinem Vortag wollen wir noch darauf hinweisen, wo wir herzeigen, was wir geschöpft haben. Unter anderem unsere Show Planet B ist unterwegs, nach wie vor, noch einige Zeit, demnächst am 3. April im Treibhaus Innsbruck.
Am 5. April im Spielboden in Dornbirn.
Und am 6. April im Alten Speicher in Ebersberg bei München.
Außerdem noch am 19. April im Kronenkino in Mistelbach.
Tags darauf am 20. April im Orpheum Wien.
Am 25. April in einer Mehrzweckhalle in der Steiermark in Wagner.
Mhm. Am 3. Mai sind wir wieder im Stadtsaal Wien.
Am 4. Mai, dem Namenstag meines Patrons Florian, sind wir in Mühldorf im Dorfgemeinschaftshaus und wenn wir Glück haben, ist nebenan das Haus der Freiwilligen Feuerwehr, dann gibt es ja vielleicht noch eine Party.
Das hoffe ich sehr und da können wir dann 2 Tage durchfeiern, ehe wir am 7. nach Salzburg reisen, um im Aval aufzutreten.
Und dann sind wir am 8. Mai in Linz im Posthof.
Und am 11. und 12. Mai wieder mal München im Lustspielhaus.
Die Science Busters for Kids Show mit Martin Moder, Martin Puntigam gibt's am 4.4. in Innsbruck.
Und am 5.4. im Spielboden in Dornbirn, also jeweils wenn wir am Abend die Planet B Show spielen, spielen wir tagsüber Kids.
Das gleiche passiert auch am 19.4. in Mistelbach.
Am 2.5. im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf reisen wir nur für die Kids an, aber...
Am 12.5.2024 im Lustspielhaus in München, da gibt's wieder Planet B und Kindershow.
Und für noch kleinere Kids Kinder plus Eltern natürlich und ältere Geschwister, jüngere Geschwister, andere Verwandte, Bekannte und wen man sonst noch leiden kann. Für all die spielen wir ab 15. Mai wieder im Orania Puppentheater in Wien. Bezi und die Science Busters. Kasperl, Bezi, Helmut Jungwirth und ich und jede Menge Stickstoffeis für alle.
Im September, also nach dem Sommer, gibt's neue TV-Shows, die an der Uni Graz aufgezeichnet werden. Da kann man noch keine Karten kaufen, aber wenn das möglich wird, dann wird man es hier und an anderen Orten, wo wir Informationen bereitgeben, erfahren können. Zum Beispiel unter sciencebusters.at. Da gibt's auch Infos und Tickets zu allen bisher genannten Veranstaltungen.
Vielleicht machen wir da einen RSS-Feed, dann kann man das überall. Da kann man das sogar auf Spotify und Apple lesen.
Ich glaube nicht, dass das geht, aber
im Radio sind wir auch regelmäßig, noch dreimal vor der Sommerpause gibt's auf Radio FM4 Frag die Science Busters live alles übers Klima. Das nächste Mal am Montag, den 15. April, da werden Elisabeth Oberzaucher und Jan Hegemann, er ist erstmals in der Sendung live dabei, freue mich schon, neben mir im Studio sein und eine Stunde lang Fragen beantworten, ab 13 Uhr auf FM4.
Wer gerne gut organisiert ist und schon ans Jahresende denkt, kann sich Karten für den 31.12. besorgen. Da gibt Silvestervorstellungen im Stadtsaal Wien der Science Busters. Und wer keine Science Busters sehen will, sondern nur Martin Puttigam alleine, der kann das Soloprogramm Glückskatze am 9. und 10. April im Theatercafé in Graz sehen.
Aber auch am 11. April im Gerberhaus in Fähring und
am 12. und 13. April im Kabarett Niedermeier in Wien.
Dazu alle Informationen gibt's auf puntigam.at.
Was es auch noch gibt, ist den USV Fürth, den Fußballverein aus der Wachau, der unsere Dressen trägt, der in den Trikots spielt, die von den Science Busters gesponsert worden sind. Heute findet ein Spiel gegen St. André Wördern statt und wir wünschen dem Verein natürlich alles Gute, damit die Auftaktniederlage in der aktuellen Saison bald vergessen ist und in den Tiefen der Tabellenstatistik verschwinden kann. Wer den Verein mit rosa Trikots unterstützen will und das selbst tragen möchte, kann das tun. Man kann es kaufen und zwar indem man eine E-Mail an obmann@usvfurt.at schreibt oder eine Nachricht unter 00436643906562 per WhatsApp schickt, dort bekannt gibt, in welcher Farbe, in welcher Größe, mit welcher Rückennummer man das Trikot hat, dann bekommt man das, wenn man es bezahlt hat vorher und kann dem USV Fürth auch so die Unterstützung zukommen lassen.
Ist aber auch sehr schöne Alltagskleidung, etwa wenn man eine Schöpfungsgeschichte erfinden will. Das heißt für diesmal danke an die TU Wien und die Uni Graz, die wie immer die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Empfehlen, Schöpfen, Jubilieren und eine Welt aus der Faust entstehen lassen oder was man sonst noch alles mit einem Podcast machen kann. Danke Florian Freistetter für die schöpferischen Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.